Was ich aber ganz gern mache, ist so in der Straßenbahn anderen Gesprächen zuzuhören.
Die NSA ist nichts gegen dich, gell?
Ich finde den Podcast auch gut gemacht. Danke. Das Einzige, was mir so ein bisschen augenfällig ist, wo ich denke noch, ihr spielt euch die Bälle immer so ein bisschen zu. Und zwar so nach der Form, ich mach so, was machst du?
Ja.
Wie machst du?
Okay.
Und diesen Ball, den schießt ihr pro Sendung immer so 4-5 Mal hinher. Bei mir so, wie es bei dir. Und aus der Schere müsst ihr noch ausbrechen und dann ist alles super.
Das ist uns bisher noch gar nicht so aufgefallen.
Genau, und ich hab tatsächlich gedacht, letztes Jahr hätte ich so wenig wie nie geblockt. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir mal kurz eine Statistik erstellt.
Ja.
Und das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich so viel wie noch nie veröffentlicht. So, und das kam ja daher, weil ich so viele Formate habe. Wenn ich jetzt alles zusammenrechne, dann habe ich eigentlich pro Woche letztes Jahr irgendwas veröffentlicht im Schnitt.
Ich komme mir so richtig faul vor. Ja, ich habe letztens mein Theme so ein bisschen geändert. Also ich habe eine neue Schriftart
ja.
und Farben geändert, dass es irgendwie mal
ja.
nicht mehr so klein ist.
Und fand
so.
Ich übrigens gut. Das hat Danke. Mich in deinem Blog tatsächlich ein bisschen... Ich bin ja schon älter jetzt.
Du hast aber auch eine Brille, von daher gleicht sich das aus. Dann denke ich mir, 80 ist immer noch genug, also 80 von 100.
Google prüft nur die technischen Mittel, die du verwendet hast in deinem Blog, um das schneller zu machen. Das heißt, die Zahl gibt dir einen Aufschluss darüber, ob es prinzipiell Möglichkeiten gibt, deinen Blog noch schneller zu machen.
Ja. Und seitdem bloggst du kontinuierlich.
Aber tatsächlich habe ich das geschafft, ja. Ich habe das geschafft.
Cool.
Durchgängig. Das sind jetzt ja, auch schon 4 Jahre jetzt. Ne, 5. Es geht jetzt in 5.
Ja. Bald geht dein Blog in die Grundschule.
Genau. Und ich hatte Blogjahre sind wie Hundejahre, habe ich gelernt.
Oh, das heißt, bald geht dein Blog in Rente. Nein, hoffentlich nicht. Tatsächlich auch leichter Sponsor, weil wenn du so ein offenes Barcamp, was thematisch wesentlich interessanter ist, zumindest für mich, organisierst, dann gehst du halt auf Unternehmen zu und sagst, hier, wir machen ein thematisch offenes Barcamp und dann sagen die sich, ja, warum soll ich das sponsern, wenn ich dazu überhaupt keinen Bezug habe?
Ja, richtig.
Und so ein Verlag kann halt auf einem Literaturcamp sagen, wir machen Bücher.
Mir war jahrelang nicht bewusst, wie wichtig eine Nische ist. Ich merke das ja auch in meinem Blog, ne?
Mhm.
Weil was für einen Grund hat man, auf meinen Blog zu gehen? Der ist thematisch so breit. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mal ein Thema hast,
ja.
da ist ein Blogbeitrag zu einem Thema, sagt er, oh geil, cooler Text. Bis mal wieder ein Text kommt zu diesem Thema, kann ja mal gut ein Jahr ins Land gehen.
ja, ich weiß, was du meinst. Was mir an deinem Blog sehr gut gefällt, ist, dass es so... Du hast zum einen diese langen Stücke
ja.
und zum anderen aber auch diese kurzen Sachen, die du halt mal so fix zwischen Tür und Angel, wenn du in der Firma auf Klo sitzt, mal lesen
ja,
kannst.
Genau, das ist
und es ist immer sehr schön geschrieben.
Dankeschön. Ich habe das ja extra, jetzt wo ich diese kleinen Stücke habe, könnte ich ja bei den Ironblocker mitmachen, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Damals habe ich ja noch nicht mitmachen können, weil ich nur dieses große Format hatte, wo ich dachte, das schaffe ich nicht pro Woche rauszuhauen, dann muss ich ja jede Woche einzahlen.
Ja, das ging mir dann irgendwann auch so und dann, wie ich vorhin sagte, ich habe mittlerweile so ein sehr entspanntes Verhältnis zu meinem Blog gefunden und jetzt kommen so die Podcasts und dieses ganze Ironblocker-Ding war halt sehr... Das hat wieder mit Druck und nicht mit Motivation gearbeitet.
Aber hat aber hier in der Region nicht so funktioniert. Ne? Da gab es so einen kleinen, so eine Stadtwelle und dann ist es leider irgendwie schnell vererbt.
Ich habe auf dem ersten Barcamp Rhein-Neckar 2015.
Du hast dich ja letztendlich aus der Taufe gehoben, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Sag mal, hast du, ich weiß nicht, ob ich das mal bei dir irgendwo gelesen habe, warst du mal in einem Internat oder verwechsel ich das?
Ich war tatsächlich mal in einem Internat, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals verblockt habe.
Irgendwie kam die Information mal zu mir, aber kann nur über den Blog gewesen sein.
Okay.
Ich wüsste nicht, wie das sonst an mich gekommen wäre.
Okay.
Oder du hast das mal in einem Tweet reingeschrieben.
Also es wundert mich jetzt ganz ehrlich, so ein bisschen, dass...
Über Dritte weiß ich das nicht.
Okay.
Wie soll ich denn das über einen Dritten erfahren?
Ich glaube, ich habe das Juna mal erzählt.
Ich kann mir vorstellen, dass die mir das erzählt hat.
Aber ja, ich war mal auf einem Internat. Es war in Würzburg. Also ich habe damals zwischen Ansbach und Nürnberg in Mittelfranken gewohnt, in Bayern.
Hey, wo du schon überall gewohnt hast, das ist ja der Kracher.
Ja,
du bist ja voll der Nomade.
Ja, aber das war alles unfreiwillig. So, Berlin war die erste wirklich bewusste, freiwillige Entscheidung. Ansonsten wurde ich immer überall quasi mit hingezogen.
Okay, durch Eltern.
Durch Eltern, ja. Umstände. Und dann
habe
ich halt auch mal in Mittelfranken gewohnt.
Wie viele Jahre war das?
Das war von der vierten bis zur Hälfte der 10. Klasse habe ich in Bayern gewohnt. Und davon von der von der 8. bis zur Hälfte der 10. Klasse im Internat, also 2,5 Jahre.
War das so ein Fulltime-Internat? Oder?
Genau, das Internat war in Würzburg. Mhm. Und wir haben halt 1,5 Stunden mit dem Zug davon entfernt gewohnt bei Nürnberg. Und unter der Woche war ich dann halt im Internat und am Wochenende bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter. Meine Eltern sind seit kurz nach meiner Geburt oder ein Jahr später geschieden.
Ja.
Mein Vater wohnt seit Ewigkeiten in Mannheim oder hier in der Region. Der hat vorher auch mal in Frankenthal gewohnt. Und ja, wie gesagt, in der 8. Klasse bin ich in Würzburg aufs Internat gekommen. Das hatte den Umstand, dass es in Würzburg am Deutschhaus-Gymnasium eine Modellklasse für Hochbegabte gab oder gibt. Ich weiß es nicht mehr, ob es die noch gibt. Auf jeden Fall bin ich da hingekommen und es wäre einfach zu weit gewesen, jeden Morgen von Heilsbronn, so hieß
das Dorf, wo wir wohnen. Und dass du da teilnehmen kannst, hat man sich dann diese Lösung.
Genau, es gab.
Das heißt, du bist ein Hochbegabter, ich spreche da mit dem.
Ich war zumindest mal einer, ob ich mit immer noch einer bin, ich weiß es nicht.
Ich glaube, das verliert sich nicht. Oh. Ich war ja auch mal im Internat, ne?
Das wusste ich nicht, wo und wann.
In Annweiler war das, in Rheinland-Pfalz.
Okay.
Ja. Bei mir hat es halt entgegengesetzte Umstände gehabt. Ich war als Kind ein bisschen schwierig.
Und
meine Eltern, die hatten nicht so viel Zeit.
Okay.
Weil die beide selbstständig waren zu der Zeit. Und da war ich halt immer auf mich alleine gestellt, so.
Deine Eltern haben einen Gasthof, gell?
Ja, genau. Gastronomie und Weingut damals. Mhm. Und ja. Na, wo war ich dann? 4 Jahre in einem Internat, 4 oder 5 Jahre.
Wow. Wann? Also war das am Anfang deiner Schulzeit? Oder
das war drin? Ab der 6. Klasse.
Okay.
Bis ich glaube, 16 war. Ja. Und das war auch so von Montag bis Freitag und am Wochenende zu Hause.
Was sind deine Erinnerungen daran? Hat dir das gefallen? Wie hast du da gelebt? Hattest du so ein Einzelzimmer? Hattest du so ein
Doppelzimmer? Also ich fand es am Anfang eigentlich ganz, also es war so zweiseitig. Einerseits war es halt irgendwie blöd, aus deinem Umfeld raus, wieder in ein neues Umfeld hinein. Andererseits fand ich es aber auch irgendwie cool, da mal wegzukommen, weil ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und so. Ja, nee, das war, ich hatte am Anfang, da gab es so, da waren klar, Jungs und Mädchen waren getrennt und es gab dann so verschiedene Häuser für verschiedene Altersklassen.
Ja.
Und ich hatte, am Anfang hatte ich ein Zweierzimmer, aber dann hat ich mich mit dem anderen Jungen dann nicht so verstanden. Ich habe dann später ein Einzelzimmer gekriegt bis zum Schluss. Ja.
Und zwar das so, dass wir einen Stock für die Jungs und jungen Männer hatten und einen Stock für Mädchen bzw. junge Frauen. Und die wurden auch nachts zugeschlossen. Also man konnte da nicht.
Nee, so weit ging es bei uns nicht.
Das, nicht?
Nee. Aber, also ich muss sagen, das war total idyllisch eigentlich. Das Annweiler ist ja so im Wald und das in der Naht lag auf so einem Berg, auch an so einer Schule angeschlossen.
Okay.
Es gab so richtige kleine Häuser. Ich glaube, zwei Mädchenhäuser und drei Jungenhäuser, wenn ich mich richtig entsinne. Jedes Haus hat einen Betreuer gehabt. Und ich sag mal, der Tagesablauf war eigentlich relativ locker, muss ich sagen. Da war halt morgens irgendwie aufstehen zu einer gewissen Zeit. Ja. Das haben alle alleine gemacht. Und der Betreuer hat halt irgendwann mal geguckt, ob alle wach sind. Und wir hätten nochmal nachgefasst. Dann gab's halt Frühstück und so. Da war halt immer Anwesenheitspflicht.
So weit ging das bei euch?
Ja, schon so zum Essen war eigentlich Anwesenheitspflicht, okay. Genau. Und dann, okay, dann war Schule und dann danach war halt Mittagessen, da war halt auch wieder Pflicht. Und dann hatte man Freizeit, ich glaube 2-3 Stunden. Und dann gab es so eine Hausaufgaben, so 90 Minuten, 2 Stunden, wo man so lernen sollte und Hausaufgaben machen. Genau, und dann war Abendessen und dann hatte man den Abend aber wieder für sich irgendwie. Und dann gab es halt verschiedene Veranstaltungen auch im Internat, dass da mal, was weiß ich, ein Spieleabend gemacht worden ist und so.
Aber das klingt jetzt so, als wäre das mitten im Nirgendwo gewesen, oder? Also ich weiß nicht, wo Annweiler liegt, deswegen.
Annweiler ist ein bisschen hinter Landau. Landau sagt ja was.
Das ist in der Pfalz, gell?
Ja.
Da fährt eine S-Bahn hin.
Richtig, 50.000 ein, so eine Kleinstadt.
Okay.
Ja, und Annweiler ist, glaube ich, nochmal 20 Kilometer weiter und ich weiß das nicht, wie groß Annweiler ist, ist aber schon eine formell eine Stadt, eine Kleinstadt. Also die hat jetzt nicht so eine richtige Fußgängerzone, in dem Sinn jetzt so eine kleine Einkaufsgasse irgendwie so, ja.
Bei uns war das so, wir hatten keine Anwesenheitspflicht zu irgendwelchen Mahlzeiten, du bist halt hingegangen, weil du Hunger hattest oder weil du irgendwie da warst. Bei uns ist morgens immer die Hausmutter durchgelaufen und hat alle geweckt. Du konntest dann auch sagen, ich muss heute später in die Schule oder ich bin heute krank und dann gab's Frühstück, dann bist du in die Schule gegangen, dann gab's Mittagessen, als du wieder da warst. Das Internat lag mitten in Würzburg in der Stadt drin.
In der Stadt.
Genau, und das Internat war unabhängig von der Schule. Es war zwar an eine Schule angegliedert, aber du konntest auch eine andere Schule besuchen und trotzdem im Internat leben.
Ah, das war dort eher unüblich. Es gab zwar solche Fälle von Schülern, die im Internat waren, das war so ein Gymnasium, aber wenn man dort dann irgendwie auf die Realschule gewechselt ist, dann gab es immer so ein Modell, aber in der Regel waren alle in der Schule dort. Also, aber die Schule wurde aber auch von den Stadtkindern, die war ganz normal eine städtische Schule.
Aber ihr habt dann halt quasi noch auf dem gleichen Gelände geschlafen.
Genau, richtig, genau. Das war so ein Gesamtkomplex.
Wir hatten dann nach dem Mittagessen, ich glaube um 2 ging das los, von 2 bis 4 hatten wir immer die sogenannte Studierzeit, das war so diese Hausaufgaben-Lernzeit. Wir haben sie alle gehasst, das war so, du musst da halt hingehen, du hast eigentlich keine Lust,
irgendwas zu machen. Das war auch so eine Anwesenheitssache.
Genau, und es ist halt, vorhin hatte ich gesagt, so Druck und Motivation sind so die beiden Dinge, die dich im Prinzip dazu bringen, Dinge zu tun. Motivation ist halt das, was wesentlich nachhaltiger wirkt, zumindest bei mir. Und dieses Druck ist immer so, du tust es unfreiwillig, also tust du das so, dass du es gerade, du tust nicht mehr als nötig.
Ja.
Und wir waren dann halt einfach nur da. Das heißt nicht, dass wir Hausaufgaben gemacht haben. Häufig war das halt so, dass wir hinter dem Buch mit den Lateinvokabeln.
Ja, also bei uns war es nicht so betreut. Wir waren da schon alle in unseren Zimmern irgendwie.
Ah,
genau, das war quasi nicht in so einem eigenen Raum drin.
Okay, bei uns war das halt in einem Schulzimmer einfach.
Ja.
So 2 Gruppen, 2 Schulzimmer. Es war nicht so. Es war halt eher so die lästige Pflicht und du hast halt nicht immer wirklich gelernt.
Nee. Ja, also wie gesagt, eine schlimme Zeit fand ich jetzt, also es ist jetzt keine Zeit erschreckend gewesen, sag ich mal.
Nein,
ich habe da schon irgendwie ein bisschen was für mich mitnehmen können, aber es war jetzt auch, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste, müsste man unbedingt machen.
Ich fand es eine interessante Erfahrung, auch dahingehend, dass ich da einige Leute kennengelernt habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du?
Nee, ich habe da,
also mit 16.
Also es ist jetzt auch schon lang her. Also es gibt schon so zwei Leute, die ich ab und an mal sehe. Mhm. Also die, nee, zu denen ich noch Kontakt habe, aber die waren eigentlich gar nicht selber im Internat. Die haben bloß okay. in der Stadt gewohnt. Es hat dazu auch geführt, dass sich mein Freundeskreis so ein bisschen verschoben hat, ne? Ja. So ein bisschen geändert hat, so ja. die Plätze, wo man so hingeht.
Das ist das, was mir aufgefallen ist, auch wenn ich so ein bisschen nomadisch umhergezogen wurde als Kind. Ich hatte nie die Zeit, mir irgendwo wirklich eine große Anzahl von Freundschaften zu suchen. Ja. Aber ich habe immer irgendwo so einzelne Freunde, mit denen ich immer noch Kontakt habe.
Genau.
Und das halt auch schon seit 20 Jahren gefühlt.
Ja.
So lange nicht, aber schon warst halt immer so deine einzelnen Leuchttürme irgendwo.
Ja. Ja.
Das ist schon schön.
Ja.
Und in Berlin baut sich das auch alles gerade so auf, obwohl ich sagen muss, dass ich gefühlt häufiger nicht in Berlin bin, als dass ich in Berlin bin, weil ich halt immer überall diese Leute habe,
ja.
Mit denen mich was verbindet.
Und ja, du bist schon auch viel unterwegs, ne?
Ja.
Ich wollte dich mal noch fragen, du bist doch auch von der Konzernwelt in so eine Klitschenbude, Startup-Welt umgezogen.
Ja, wir sind immer noch ein Konzern, mehr oder weniger. Also wir sind eine Tochterfirma von T-Systems. Aber wir sind halt so, wir kochen unsere eigene Suppe quasi.
Ah, okay, weil ich habe gedacht, du wärst da abgesprungen bei der.
Das würde ich irgendwann gerne nochmal machen, dass ich so einen Kontrast zu der Konzernwelt habe.
Ja, wobei ich da, also mich echt, ich glaube nämlich, wie soll ich denn das sagen?
Wir sind so sehr frei, was so unsere Arbeitsläufe angeht. Aber es ist halt immer noch, wir haben Reisebuchungssysteme, wir haben, wenn du irgendwelche IT-Sachen brauchst, wartest du ewig darauf.
Ja,
aber
du hast ja auch die ganzen, also mir geht da Folgendes, ich kann mir so nicht vorstellen, dass das so erstrebenswert ist, von so einer Konzernwelt in so ein Startup-Klitsch reinzugehen, aus Arbeitnehmerperspektive. Weil so starr so ein Konzern ist mit seinen ganzen Prozessen, da sind auch unglaublich viele Schutzmaßnahmen drin. Gerade bei wirklich großen Konzernen. Und bei so Startup-Unternehmen, die stellt man ja immer so visionär dar. Mhm. Das ist ja auch so, aber auch schon sehr stark bezogen, wenn du der Leader bist dieses Startups, ne?
Ja.
Wenn du da als Arbeitnehmer reinkommst, stelle ich mir das immer ganz schlimm vor mit
Also das ist tatsächlich so ein Punkt, der mich total abschreckt, in diese junge, hippe Berliner Startup-Ausbeuterszene zu gehen, weil du halt wirklich diese ganzen Sicherheiten, du hast im Zweifel nicht einen unbefristeten Arbeitsvertrag, du verdienst schlechter, du musst wesentlich mehr arbeiten. Du hast keinen Betriebsrat. So diese ganzen quasi selbstverständlichen Sachen, die gibt's da dann einfach nicht.
Richtig.
Andererseits, in so einem großen Konzern kannst du, oder ist es schwieriger, Dinge zu bewegen, Dinge zu ändern. Das ist, wenn ich mir das so überlege oder so vorstelle, könnte ich mir vorstellen. Also es ist irgendwie einfacher in so einem kleinen Ding.
Ja, das stimmt.
Wo du
das
halt nicht nur ein Angestellter bist, sondern gestaltest.
Genau, das ist die Frage ist, ob du gestalten willst oder ob du Schutz.
Ich glaube, das hängt auch sehr viel mit dem Alter zusammen, wenn du, oder mit den Lebensumständen, wenn du 35 bist, eine Familie hast, Sicherheit brauchst und willst, dann wärst du irgendwie so ein bisschen, dann wär's echt abenteuerlich, in so eine Startup-Welt reinzugehen. Aber wenn du so Mitte 20 bist, du hast kaum Verpflichtung, du brauchst vielleicht auch keine 3000 Euro netto im Monat, du willst einfach mal probieren und mal gucken und vielleicht auch was bewegen, dann könnte ich mir das schon sehr reizvoll vorstellen. Ja. Aber auf der anderen Seite sind halt immer so diese Sicherheiten.
Ich denke immer, die feiern sich ja immer so ab, da diese Startup-Leute. Aber ich denke dann immer, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, ne? Weil ich meine, ich komme ja auch aus einer Konzernwelt und ich kenne ja die Nachteile auch. Und ich stelle mir da durchaus auch die Frage, willst du nicht nochmal was anderes machen, ja? Aber wenn ich dann an so eine Startup-Klitsche denke oder auf so ein kleines Unternehmen, dann denke ich mir, da kannst du dann zwar vielleicht dich viel einbringen, musst aber auch schuften ohne Ende.
Das ist halt der Nachteil.
Verdienst nicht so viel. Dann habe ich gedacht, ich will doch jetzt nicht für einen anderen schon wieder dann noch mehr schuften.
Ja.
Denn dann will ich ja für mich selber schuften. Meine Ideen, sag ich mal so.
Du musst quasi selber ein Startup gründen und Leute finden, die du günstig anstellen kannst, dass sie für deine Idee schuften.
Ja.
Es ist, also ich überlege so seit ein bisschen längerem, ob ich mir das wirklich einfach mal angucken soll, ob ich mal sag, komm, Mitte des Jahres hast du einen neuen Job und dann guckst du einfach mal, ob sich auch so eine Startup-Geschichte da.
Ja.
Guckst dir einfach mal an, bevor du jetzt so eine Familie hast, ein Haus, das du abzahlen musst, sodass du halt.
Also falls du den Schritt machst, wobei ich ihn jetzt nicht fördern möchte, wird mich mal interessieren, wie du da am Ende rausgehst.
Was mir so in der letzten Zeit so ein bisschen als Alternative, als Mittelweg quasi gekommen ist, dass ich versuche, in meinem Umfeld, wo ich jetzt bin, einfach mehr zu gestalten.
Ja.
Also versuch, Dinge zu bewegen und Dinge zu verändern.
Ja, richtig. Du bist ja sowieso so, das kann man schon so als, wobei, soll man jetzt sagen Weltverbesserer oder soll man sagen, oh, da muss man aufpassen, dass er nicht alles anzündet.
Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Weltverbesserer bezeichnen. Ich habe halt so ein bisschen so meine Überzeugungen und versuche erstmal selbst danach zu leben und niemanden dazu zu zwingen, mir zu folgen, sondern erstmal für mich zu gucken, dass ich,
aber du bist
dass
schon ich auch relativ,
so aber Arsch du bist, verhalte.
Genau, du bist aber trotzdem relativ ideell unterwegs, finde ich. Also,
ja, wahrscheinlich.
Ja.
Das ist halt auch so ein Ding, das kannst du in so einem Konzernumfeld auch nicht unbedingt gut ausleben.
Wobei, also ich finde, die Konzerne haben sich die letzten Jahre schon irgendwie bewegt, finde ich. Die sind offener geworden durch diese Digitalisierung.
Ja.
Die haben gemerkt, dass die sich nicht mehr so verschließen können wie in der Vergangenheit. Ne? Mhm. Wir machen unser Ding mit unseren Strukturen, mit unserer Power. Die haben gemerkt, sie müssen sich öffnen, um mit anderen im Verbund, in Kooperationen, in Netzwerkverbünden, ne, die Netzwerkgesellschaft arbeiten können. Und die sind auch viel moderner geworden. Wenn ich jetzt auch so in anderen Sachen, wenn ich jetzt an Kleiderordnungen denke, die sind, wenn ich überlege, als ich angefangen habe in meinen Berufsjahren, wie da die Leute rumgelaufen sind und wie sie heute rumlaufen. Ja, also selbst in Konzernwelten kann man heute quasi sich als Individualist irgendwie einfinden, auch wenn du ein bisschen aus der Reihe färbst mit grünen Haaren, mit was weiß ich. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Konzern ist natürlich auch, den Konzern gibt's nicht. Ein Konzern besteht ja auch wiederum aus Unternehmensbereichen mit eigenen Kulturen und so. Ja.
Das war eine Frage in meinem Bewerbungsgespräch für das Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, war, kann ich im Sommer einfach so mit kurzen Hosen auftauchen?
Ja.
Weil das ist, ich möchte mich nicht verkleiden müssen.
Ja.
Das Unternehmen bezahlt mich für meine Fähigkeit, für mein Können, für mein Wissen und nicht dafür, wie ich morgens da aufschlage.
Und dieser Wandel geschieht gerade. Jetzt bin ich mal auf die Antwort gespannt, die du gekriegt hast.
Ja, ich kann im Sommer einfach mit kurzen Hosen dahin gehen.
Das ist
und ich nutze das auch. Das ist so
voll interessant, weil diese ganzen alten deutschen Firmen, Konzerne, die brauchen ja die jungen Leute, die Entwickler, ja. Die Entwickler sind ja für mich die Könige der Welt.
Dankeschön.
Ja. Nee, ist so. Das sind die Gestalter im Moment. Das sind die Leute, die die Welt verändern und die auch die Macht haben, ja. Weil alles geht im Moment, alles ist digitalisierungsgetrieben.
Ja, aber auch je mehr Macht du hast, desto mehr musst du dich dann halt auch mit so Sachen wie Ethik und Moral auseinandersetzen.
Genau. Aber worauf ich nochmal zurück will, als ich angefangen habe, war alles immer so ein bisschen auf Anpassung ausgelegt.
Ja.
Ne? Kommst du hier in eine Bürowelt rein, musst dich anpassen. Das hat ja jeder gesagt. Der Ausbilder, die Eltern, pipapo.
Ja.
Heute dreht sich das ein bisschen, dass die Unternehmen merken, hey, wenn wir es nicht für die Jungen attraktiv machen, kommen die gar nicht erst zu uns. Was wollen die bei uns, ja?
Was?
Wir haben denen gar nichts zu bieten, was Google denen bietet oder die SAP oder einfach so junge kleine Startups, das ist viel attraktiver. Also müssen wir uns auch da ein Stück weit öffnen. Und diesen Prozess, den sehe ich auch. Der ist vielleicht noch nicht so ausgereift wie an anderen Ecken, aber es bewegt sich
was. Also sie tun das auch nicht als selbstlos, sondern auch, weil sie quasi sonst keinen Nachwuchs bekommen. Sie sind quasi auch wieder dazu genötigt.
Ich würde das jetzt aber jetzt nicht als
Also sie
selbstreferenzielle Maßnahme sehen, das ist einfach der Lauf der Dinge. Ich meine, ja, die müssen sich gegen Selbsterhaltung kannst du ja jetzt nicht dagegen sprechen. Ne?
Was das mir, also auch, ja, also ja, wird alles transparenter und ich finde das auch super. Also ich finde das gibt dir dann halt die Möglichkeit, dich auch mehr einzubringen und mitzugestalten. Was ich da aber immer noch, oder wo ich auch noch keine Antwort darauf gefunden habe, ist, Unternehmen müssen immer noch Geld verdienen. Und ich fände es schön, wenn es mehr Unternehmen gibt, die dann halt auch ideell unterwegs sind, die sagen, wir wollen die Welt besser machen, anstatt Geld von großen Automobilkonzernen zu nehmen, die dann halt die Luft verpesten. Also, dass man da halt auch so ein bisschen hinkommt.
Ja, schwieriges Thema. Mir ist das manchmal nämlich also ein bisschen zu pauschal, weil die Unternehmen, wie soll ich da jetzt einsteigen? Ich denke, letztendlich arbeiten da ja Menschen drin. Ne? Ja. Wenn du jetzt in so eine Siemens reingehst, das sind ganz liebe Leute. Das sind Leute, die sind nicht verkehrt von ihrem Weltbild.
Um Gottes Willen.
So, genau, so erstmal dieses große, abstrakte Konzernkonstrukt, das sind alles ganz normale Leute, die Familie haben, die zu Hause Angehörige pflegen. So. Ich denke, dieses ideell Getriebene, das hast du halt hauptsächlich bei kleinen Unternehmen, die noch so gründergetrieben sind, ne? So. Und das Problem mit den Konzernen ist einfach die Aktiengesellschaft als Rechtsform. Das ist für mich das Problem. Das ist nicht der Konzern als solches, sondern durch die Rechtsform der Aktiengesellschaft werden sie quasi dem Kapitalismus unterworfen.
Ja.
Ja, das heißt, die müssen Dividende bringen, die müssen auf ihren Aktienkurs gucken, aber die müssen sich auf dem Kapitalmarkt behaupten. Und da bricht auf einmal, da ist der Bruch von einem wertgetriebenen Unternehmen zu einem kapitalistischen Unternehmen für mich. Weil dann hast du auch auf einmal ein dann hast du quasi so einen Geschäftsführer, einen Vorstand, aber da ist keiner in seinem Unternehmen,
ist keiner da, der wirklich verantwortlich ist, oder?
Nee, doch, das ist nicht mehr ihr Unternehmen in dem Sinn. Die sind ja eigentlich auch alle angestellt. Das ist nicht mehr gründergetrieben, weißt du? Das ist auch keine Demokratie mehr.
Ja.
Also das ist ist ein bisschen schwieriges Thema. Und ich denke, da ist halt oft der Bruch. Mich nervt das manchmal, dieses Konzernbashing generell, ne, gegen große Konzerne.
Ja, klar.
Weil, ich meine, die produzieren ja.
Es ist ja auch kein Schwarz-Weiß-Ding.
Die produzieren diese Produkte, wir nutzen die ja.
Ja.
Das heißt, die schaffen schon Wert. Ne?
Ja.
Das ist nur die Frage, was ist der, ist ein schwieriges Thema, ich krieg's jetzt auch nicht so ganz ausformuliert.
Gefühlt ist so ein kleines, mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen oder wesentlich, wenn du das proportional siehst, wesentlich engagierter meistens als so ein Multimilliarden-Dollar- Unternehmen, was die Werte angeht, weil die Aktiengesellschaft oder jedes Unternehmen muss irgendwie Geld verdienen und jedes Unternehmen muss auch für seine Mitarbeiter sorgen.
Ja.
Das ist ja so, du schließt dich einem Unternehmen an, dass du halt mehr schaffen kannst.
Ja.
Aber ich weigere mich so ein bisschen zu glauben, dass dann diese Ideale über Bord fallen müssen, dass die einfach nicht mehr da sind.
Ja, ich denke, die haben ja schon ihre Compliance-Programme und Wertprogramme, die sie den Mitarbeitern wieder überstülpen, ne?
Ja,
Das Problem ist nur, wie ehrlich sind diese Werte, ne? Was ist der Punkt, ne? Ist dann, weil am Ende schlägt dann doch wieder der Profit alles. Warum?
Ja.
Weil sie Dividende ausschütten müssen, weil sie wieder weil sie Wachstum haben müssen. Warum müssen sie das haben? Weil sie eine Kapitalgesellschaft sind, die am Aktienmarkt gehandelt wird. Ja, die attraktiv für Aktionäre sein muss, also muss da jedes Jahr ein bisschen was zurückkommen. Und das ist für mich die Linie zum Kapitalismus, weißt du, diese Aktiengesellschaft.
Ja, aber du kannst ja auch ein kapitalistisches Unternehmen, das ein einziger Zweck ist, so viel Geld wie möglich zu scheffeln, Inhaber geführt haben.
Ja, kannst du auch.
Also so in meiner kleinen, bunten, rosaroten Welt wo alles top ist und jeder ist nett zueinander. Das ist so die Idealvorstellung. Stell ich mir das so vor, dass eine Aktiengesellschaft oder der Sinn einer Aktiengesellschaft ist es, dass jemand sagt, hier, ich möchte, weiß ich nicht, eine Druckmaschine kaufen, ja, oder ich will eine Titanic bauen oder ich will, ja, irgendwas erschaffen, was ein Mensch oder auch eine Gruppe von Menschen nicht, ja, allein stemmen kann. Also, ja, brauchen wir das Kapital oder die Mittel von einer wesentlich größeren Gruppe, ja, und so bieten wir halt Anteile einfach an. Und dieses, ich glaube nicht, dass es eine Lösung wäre, dieses Konstrukt abzuschaffen, sondern die Kapitalinteressen oder das Interesse, ja, Geld zu verdienen, und zwar möglichst viel davon, ja, ohne was, also durch Besitzgeld zu verdienen. Ja. Ich glaube, das wirst du dadurch nicht los, sondern das wird, ja, dann halt jemand anders, andere Mittel und Wege finden, um aus dem, was er eh schon hat, noch wesentlich mehr zu, ja, machen. Es wird halt, ich habe neulich gelesen, dass Jeff Bezos, der Amazon, genau, ja, der geht auf die 100 Milliarden Dollar zu.
Ist der, ich glaube, der wechselt immer mal wieder mit Bill Gates als, ja, reichster Mensch der Welt.
Und ich denke mir dann immer, ja, so Amazon ist ein gigantisches Unternehmen, der hat eine große Verantwortung, aber Amazon ist ein börsennotiertes Unternehmen. Sein Reichtum ist im Prinzip oder kommt im Prinzip daher, weil er möglichst viele Anteile daran, ja, hält und nicht, weil er, also er verdient durch die Arbeit anderer Leute wesentlich mehr Geld. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass da so eine kleine Wendung stattfindet in den Köpfen, ja, dass die Leute, die Dinge erschaffen, mehr am Ergebnis beteiligt.
Ja, aber bei Amazon ja schon, also das sind ja einer der Treiber der Digitalisierung, finde ich. Die machen, die tragen total viel zur Veränderung der Welt bei und tragen total viele Innovationen vorneweg, weil sie sich in ganz vielen Dingen nicht den klassischen Management-Paradigmen unterwerfen. Ja. Das typische BWL-Geplapper, die letzten 10 Jahre oder vor 10 Jahren war ja immer so, oh, wir unser Kerngeschäft, fokussieren auf unser Kerngeschäft.
Ja. Ne?
Alles andere outsourcen, zukaufen, ja, nur noch das, was unser eigener Kern ist. So, und Amazon hat das ganz anders da gemacht. Apple übrigens auch. Die haben ihre eigene Software geschrieben für Logistik.
Ja.
Die haben hier international Warenhäuser aufgemacht. Auf einmal fangen sie an, E-Book-Räder zu bauen.
Ja.
Und auf einmal steigen sie ins Cloud-Geschäft ein. Und diese ganzen Bestrebungen, die hatten immer so eine kleine, die haben sich immer aneinander gebaut. Ne?
Ja.
Also ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich sage jetzt mal, Thalia, die wären von alleine nie auf die Idee gekommen, E-Book-Reader zu bauen. Das ist unser Kerngeschäft, wir sind Buchhandel.
Ja.
So, und die wurden dann von Amazon vor sich hergetrieben. Ne?
Und gezwungen mitzuhalten.
Genau, oder hier, Apple, Hardwarehersteller, auf einmal macht den iTunes-Store auf, ja, verändern die Musikgeschichte, ja, Musikverkauf. Das heißt, die haben einfach nicht das gemacht, wir fokussieren uns auf unsere Stärken, sondern sie haben eine Idee gehabt, eine Vision, ja, und sind da und investieren halt da. Genau, und Amazon macht das hammermäßig, ehrlich. Jetzt machen sie da mit der Drohnenauslieferung rum. Ja. Die treiben die anderen sowas von sich her in anderen Branchen. Jetzt kriegt die Post auf einmal Angst. Mhm. Ja, und so geht es immer weiter. Ich finde das ziemlich beachtlich. Ich will das jetzt nicht gut reden,
ja,
aber.
Ja, du hast halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass Amazon dann quasi der Monopolist wird.
Genau, die.
Dann wäre es halt irgendwie wieder gut, wenn du das wieder aufbrichst, genauso wie Tesla jetzt mit diesen ganzen Elektroautos. Ganz ehrlich, ich fände es total geil, wenn es hier überall so autonome oder selbstfahrende Autos auf Elektrobasis gibt. Aber ich möchte nicht, dass die einem Unternehmen gehören. Ich möchte, dass sowas der Allgemeinheit gehört. Weil,
also Tesla könnte mir jetzt nochmal ein bisschen fördern sogar, würde ich sagen, damit denen jetzt nicht die Luft ausgeht.
Ja, ja, aber so, die treiben ja auch die Automobilbranche richtig vor sich her und sie sind offenbar gut mit dem, was sie tun.
Ja.
Aber es ist halt, ja, also so grundlegende Infrastruktur. Ich finde das gefährlich, wenn sowas einem Unternehmen gehört. Genauso wie Facebook oder Twitter, ja, so diese großen Plattformen.
Ich finde es auch schade, dass diese Twitter-Initiative da, VR Twitter.
Wo sie Twitter kaufen wollten.
Richtig, dass das nicht funktioniert hat. Das wäre mal cool gewesen.
Das ploppt auch mal so kurz hoch und ist bei mir
da. Vor eineinhalb Jahren. Ich tue da. Morgen oder übermorgen veröffentlicht ich da einen Blogpost dazu.
Okay.
Ja, ist nur so ein kleiner.
So ein Tweet.
So ein kleines Thema in diesem größeren Artikel.
Ah. Ja. Okay. Deiner ist einer der wenigen Blogs, die ich tatsächlich seit Ewigkeiten in meinem Feed wieder drin habe. Und ich finde es jedes Mal schön.
Ah, danke. Ganz ehrlich, ich krieg nicht so arg viel Response über meinen Blog. Ich frage mich oft, interessiert das überhaupt jemand?
Das ist bei mir ähnlich. Ich hatte mir irgendwann mal Piwik installiert.
Ja.
Und neulich habe ich eine Mail bekommen, es gibt eine neue Piwik-Version.
Das heißt jetzt mal Tamo.
Ja.
Ich habe schon alles geupdatet.
Und was mir dann so kam, so, brauchst du das eigentlich? Willst du wirklich so quantifizierbar wissen, wer auf deinem Blog ist? Weil eigentlich schreibst du deinen Blog für dich selber. Also es ist halt wieder so.
Das ist wieder so eine Gratwanderung. Du sollst nicht schreiben, was die anderen lesen wollen, sondern du sollst ja dein eigenes Ding entwickeln.
Ja.
Aber ich finde es auch ganz wichtig, irgendwie Rückkoppelungen zu haben.
So ein Feedback dann?
Ja, zumindest, weil es kann ja auch sein, dass du irgendwie 30 Jahre ins Leere schreibst und keine Sau interessiert ist. Und das muss einem, ich finde es gut, wenn man da einfach so eine Rückkoppelung hat, wo man sich einfach nochmal abgleichen kann, ne?
Ja.
Damit man sich selber vertraten kann. Ich tue als ganz oft Blogs Posts veröffentlichen und da kommt dann nichts, wo ich denke.
Aber siehst
du. War das jetzt total irgendwie.
Ja, aber es ist dann halt die Frage, ob so eine einfache Zahl wie 10 Leute haben heute diesen Artikel gelesen oder waren auf dieser Seite und sind 20 Sekunden auf dieser Seite geblieben, ob so das
Feedback genug ist.
Generell,
die langfristig, denke ich, ist so eine Abrufstatistik, finde ich schon okay, aber mit Rückkoppelung meine ich jetzt eher auch so Kommentare und solche Sachen.
Ja.
Wobei ich finde, das mit den Kommentaren hat ziemlich abgenommen im Internet.
Das läuft halt tatsächlich meistens auf Facebook oder
Richtig.
Twitter. Das ist halt
jeder, der einen Kommentar hat, schreibt den nimmer ins Blog, sondern auf seine Social-Plattform. Das ist ein bisschen traurig eigentlich.
Bei mir ist es so, dass ich dachte mir immer so, was ist so schwierig daran zu kommentieren und klar, du musst immer irgendwie Namen und E-Mail-Adresse eingeben und das habe ich bei mir jetzt seit Ewigkeiten so, dass du das nicht machen musst, dass alles optional ist.
Ja.
Dafür moderiere ich dann halt knallhart und wenn irgend so ein unangemessener Kommentar kommt, erscheint er nicht auf dem Blog.
Also ich bin ja der Meinung, dass die Blogger ein bisschen die Kommentarkultur auch kaputt gemacht haben durch die Moderation. Weil das ärgert, weil aus dem Grund sind meine, man soll ja nicht was angreifen, was man selber nicht macht. Und ich kommentiere auch nicht so oft.
Ja.
Und meistens aber aus dem Grund, wenn ich dann einen Kommentar schreibe, dann wird der erst, ist der nicht public, sondern geht in so eine Moderationsschleife erstmal rein.
Ja.
So. Dann tut der Blogger irgendwann, liest sich das durch, okay, kann veröffentlicht werden.
Ja, aber du kriegst dann kein Feedback mehr, oder?
Richtig. Ich kann doch, und dann schreibt der Blogger vielleicht eine Antwort. Das kriege ich ja gar nicht mehr mit.
Ja.
Jetzt müsste ich quasi mir einen Merker machen. Ich habe da einen Kommentar gemacht, der wartet noch auf Freischaltung.
Ja.
Muss ich in 2 Tagen mal vorbeisurfen, ob da eine Antwort ist. Das ist doch scheiße.
Stimmt, und sowas. Auf Twitter und Facebook bekommst du das so
Genau. Und also mein Blog ist nicht moderiert aus dem Grund. Ich will, dass die Leute, dass wenn da was passiert, dass da prinzipiell die Infrastruktur für Dissens und Diskussion da ist.
Aus Gründen habe ich bei mir halt schon, ich moderiere knallhart alles. Und einfach, also ich verändere keine Kommentare und ich drücke einfach nur auf Genehmigen oder Ablehnen. Also es ist so ein Link, ich bekomme eine E-Mail, ein Link, ich drücke drauf, fertig. Wow. Aber ich möchte zum Beispiel keine Beleidigungen auf meinem Blog lesen. Da sage ich dann halt.
Ja gut, ich.
Oder ich möchte keine Beleidigung, keine rechtsextremen Geschichten. Das ist so.
Natürlich. Ich habe schon mal was gelöscht. Nee, eigentlich nur Spam. Ich tue es halt nachträglich dann raus. Ja, aber ich finde einfach, dieser zeitliche Block zerstört die Kommunikation. Und deswegen, ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum sich das in die sozialen Netzwerke verschiebt. Weißt du, wie ich meine? Und ich finde es einfach schade, weil eigentlich sind Blogs für die Idee angetreten, ne? Hier hast du einen Text, du kannst direkt public unter den Text weiterschreiben.
Bei mir ist es manchmal so, dass ich darüber nachdenke, wenn ich irgendwo einen Blogpost lese, dass wenn ich darauf antworten möchte, dass ich dann einen eigenen Blogpost dazu schreibe. Ja. Also quasi das Kommentarfeld, oder den Kommentar nicht in das Kommentarfeld, sondern in meinen eigenen Blog tippe. Aber dann denke ich mir auch immer, oh, das ist so.
Ja. Genau, aber ich glaube, das trifft eh alles die Problematik, nur uns kleinen Blogger. Die großen Blogger haben schon relativ viel Kommentare und Feedback in ihren Blogs.
Das ist überhaupt nicht so meine Welt. Ich verdiene noch nicht mal einen Cent mit meinem Blog.
Mit meinem Blog verdiene ich auch nichts. Ich biete ja gar keine Möglichkeit an, da irgendwas zu donaten.
Vielleicht sollten wir irgendwie so Batman-Blogger werden. Ja. Ich weiß es nicht.
Ich versuche ja halt mal im Ansatz das Thema Batman zu platzieren.
Ja.
Sag mal, deine Einkaufszettel-App?
Ja.
Wann hast du die gepublished?
2015, so Mitte des Jahres.
Ich wollte früher schon lange, lange auch so eine App schreiben, witzigerweise.
Okay.
Ja, weil mich diese ganzen blöden Einkaufszettel-Apps, die es damals gab, haben mich genervt irgendwie. Die haben ja immer aus irgendeinem anderen Grund, haben mir die nicht gefallen. Und ich wollte schon immer mal damals, als das iPhone kam, also das ist eigentlich schon länger her, so 8 Jahre, 7 Jahre, als es mit den Apps losgeht, wollte ich schon immer mal das ausprobieren, eine App zu schreiben.
Mhm.
Und so eine Listen-App ist halt relativ simpel, weil ich kein Programmierer bin, da kommst du relativ schnell rein.
YouTube-Tutorials und alles Mögliche.
Genau. Habe ich aber leider nie gemacht.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe ja noch parallel studiert die letzten Jahre und das war mir einfach dann zu viel. Und dann wurde es ja so allgegenwärtig mit den Apps. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt lohnt es jetzt auch nicht mehr.
Ja, bei mir war das damals so, das war so das erste iPhone, das ich mir gekauft habe. Das war so ein 5S. Ich wollte einfach irgendwie was für dieses Ding programmieren. Und es war so halt möglichst einfach. Und dann halt, wie du sagst, eine Listen-App ohne großen Taratara. Dann habe ich halt einfach mal angefangen.
Ja, jetzt hast du quasi meinen Plan umgesetzt.
Ja, jetzt musst du meine App kaufen.
Ich habe die auch gekauft, ich benutze aber nicht.
Warum nicht?
Also ich habe sie gekauft, um dich zu donaten.
Dankeschön.
Erstmal. Tatsächlich wäre die App auch lange, wäre jetzt vor 5 Jahren auch mein Favorit gewesen, so wie sie aufgebaut ist, hätte ich die auch benutzt und sehr gerne, weil die so schnörkellos ist.
Ja, aber?
Aber in der zum jetzigen Zeitpunkt fehlt mir die Cloud und die Zugangskanäle in die Cloud. Also was will ich damit sagen? Das ist ja noch lokal auf dem iPhone. Ne?
Ja.
Richtig. Und ich brauche mittlerweile Anwendungen, über die ich über jedes Device zugreifen kann auf den Datenbestand, der in der Cloud ist.
Ja.
Das heißt, meine Einkaufszettel-App, die ich gerade benutze, die kann ich auf dem Mac benutzen, auf dem iPhone, auf dem Ding. Der Datenbestand ist in der Cloud und ich kann sie über die Watch beim Einkaufen dann quasi immer so abmarkern.
Ja.
Ich weiß aber, dass das nicht einfach umzusetzen ist für einen Einzelkämpfer, so mit allem drum und dran.
Also es gibt ja aber so Mittel und Wege, dass du das über die iCloud oder sowas laufen lässt. Das Ding ist aber, dass ich die App primär für mich selbst schreibe. Das ist so wirklich so, ich schreibe es erstmal für mich und wenn irgendjemand sie benutzen möchte, sage ich vielen Dank und ich bin auch für Feedback sehr dankbar oder für Verbesserungsvorschläge und ich habe auch tatsächlich zwischendrin mal überlegt, wie ich dann so eine Cloud-Anwendung machen kann. Aber das sind halt dann so, da kommen dann so viele Sachen einfach rein und ich habe die Barcamps, ich habe einen Podcast,
ich verstehe
andere Sachen.
Also ich wollte das schon immer mal sagen, dass ich das sehr unterstütze, was du da machst, auch wenn ich es nicht nutze.
Also mein Traum ist, dass ich meinen Einkaufszettel im Prinzip am Laptop schreiben kann und dann halt unterwegs mit dem Handy bedienen können. Ich habe keine Watch, es ist so.
Ja, also
einfach.
Ja, mir ist tatsächlich für jede Datenanwendung wichtig, dass die nicht an Gerät gekoppelt ist. Weil ganz oft, ich sag mal so, ich Einkaufszettel-App, klar, vorrangig mache ich das über das iPhone. Aber dann liege ich auf der Couch und habe gerade das iPad in der Hand. Dann fällt mir was ein, habe ich keinen Bock aufzustehen, ans Regal zu laufen.
Ja.
Weil das ist schon zu viel, da muss ich das iPad aufmachen können. So, dann sitze ich hier am PC oder auf der Arbeit, da fällt mir was ein, habe ich keine Lust, in die Handtasche zu greifen, sondern ich muss dann auf mein...
sofort machen
können. Richtig, am PC, genau. Und beim Einkaufen selber im Supermarkt ist es, finde ich, extrem nervig, immer dein iPhone in der Hand zu haben und die Dinge abzuklicken.
Der Vorteil ist, also zumindest bei mir ist es so, ich gehe in den Supermarkt und habe immer so einen Einkaufskorb dabei, also so ein was du über den Arm halt trägst. Die Watch musst du mit zwei Händen bedienen. Du hast einmal die Hand, wo du die Watch dran hast, und dann die Hand, um das zu bedienen. Richtig. Das iPhone kannst du mit einem Wisch bedienen.
Ja, aber du musst es ja, trotzdem musst du es ja aus der Hand legen. Also ich zumindest. Ich kann es nicht die ganze Zeit in der Hand lassen.
Okay.
Und dann lass mich mal überlegen, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich habe dann immer so eine SAP-Tüte unterm Arm, habe ich meine Handtasche. Ja.
Und das war auch so eine der Ideen dahinter, dass du das halt so möglichst mit einer Hand
ohne das ist schon machen genau, kannst. Aber mich hat das damals, das gab's, die ersten Apps hatten das ja noch nicht. Mhm. Und mich hat das immer genervt, irgendwie das iPhone dauernd in der Hand zu halten oder immer wieder rauszuholen. Mhm. Und deswegen mit der Watch klappt das eigentlich relativ gut, muss ich sagen.
Okay.
Ja, weil, also du machst die App einmal auf, dann musst du ja nur immer so machen und dann.
Ja, aber du brauchst halt dann den zweiten Finger dazu.
Richtig, genau. Ja.
Vielleicht schreibe ich mal nur für dich eine Watch-App und eine
Web-Anwendung. Aber ich verstehe das. Ich mache es ja mit der Mathilda auch so. Das ist das Plugin, das ist eigentlich hauptsächlich für mich, ne? Weil ich meine Tweets immer im Blog habe. Und ich habe das halt trotzdem ins Directory gestellt. Einfach, jo.
Wenn es jemand benutzen möchte.
Genau. Aber die Feature-Entwicklung ist ausschließlich aus meinen Bedürfnissen getrieben. Ja, der Valentin, der hat mir zwar auch schon eine ganz lange Liste geschickt
an
Features, die er gern sehen würde, wo ich denke,
Was mir noch fehlt im Einkaufszettel, wo ich aber noch keinen so einen wirklich guten Weg gefunden habe, ist, dass ich die Dinge abhaken kann, ohne das iPhone entsperren zu müssen. Dass du... Also du hast das iPhone dann irgendwie in der Tasche oder auf dem Homescreen und dann kannst du halt auf dem Homescreen das irgendwie machen. Da muss ich, weiß ich nicht, wie ich das am besten umsetze.
Lass mich mal kurz nachdenken. Das dürfte eigentlich gar nicht gehen.
Ja.
Weil das Einzige, was ohne Entsperrung möglich ist, ist Fotografieren.
Musik hören.
Richtig. Und vielleicht noch ein bisschen Siri.
Ja.
Und viel mehr dürfen die auch nicht. Also das wäre auch voll der Bruch, wenn das gehen würde. Stimmt. Aber du musst ein bisschen vordenken, weil die Authentifizierung, so wie wir sie machen, die gibt es ja vielleicht in 5 Jahren gar nicht mehr.
Da guckst du dann einfach nur noch dein Handy an.
Richtig, das iPhone X, da hast du das ja gar nicht mehr. Du musst ja, also ich habe das iPhone X nicht, aber ich stelle mir das so vor, dass die Passworteingabe total verschwindet. Weil das alles automatisiert ist durch die Gesichtserkennung, so dass du als Anwender, ich sage jetzt mal überspitzt, soweit sind die bestimmt noch nicht, gar nicht merkst, dass da gerade eine Passwortabfrage ist. So, und in deinem Use Case Einkaufszettel nimmst du es raus, zack, entsperrt sich, Ding. Artikel weg, weg, nimm's raus, zack, entsperrt sich, Artikel weg.
Ja. Ja, ich brauche ein iPhone X.
Ja, ich auch, muss ich leider zugestehen.
Ich hatte das letztens mal im Büro in der Hand und es ist faszinierend, wie schnell du dich an das Fehlen des Home-Buttons gewöhnst, dass
Hammer.
Du das alles mit Wischgesten machst. Das ist total beeindruckend.
Meine Schwester hat eins. Oh, und ich, oh, also ich muss jetzt noch ein halbes Jahr warten und dann will ich den Nachfolger mir.
Das iPhone X 10 plus 1.
Ja, oder wie das auch immer
heißt. Das i10.
Ja, ich habe ja lange gehadert, weißt du ja, dass die iPhones immer größer geworden sind.
Ja.
Und ich kann das auch, das ist immer noch ein Punkt, der mich ein bisschen, der mir Schwierigkeiten macht. Deswegen habe ich nach dem iPhone 6, das war ja das.
Das gewackelt hat.
Richtig, das iPhone X wackelt auch. Die wackeln ja, alle noch.
Ja.
Richtig, und nach der Erfahrung mit dem iPhone 6, weil das war halt sau umständlich in der Bahn mit Tasche und Pipapo,
ja,
und bin ich ja auf das iPhone SE gegangen. Und war das erste Jahr eigentlich auch sehr zufrieden. Jetzt muss ich aber sagen, der Technologieunterschied zwischen dem iPhone SE und dem iPhone X ist mir zu groß, sodass ich jetzt bereit wäre, wieder ein größeres Gerät physisch zu benutzen.
Ich habe das 5S, das ich mir vor etlichen Jahren gekauft habe, das habe ich immer noch zu Hause. Der Homebutton funktioniert nicht mehr. Ich habe einen Sprung, aber es funktioniert immer noch. Und was mich immer noch unglaublich glücklich macht, ist, wenn du das hinlegst und dann versuchst anzuheben, dann hat sich das ein bisschen festgesaugt und das wackelt nicht so.
Ja, das liegt, also wie gesagt, das ist ja der gleiche Formfaktor wie das da. Das liegt stabil. Also wenn sie jetzt diesen Formfaktor iPhone SE in der X-Variante mit Komplettbildschirm bringen würden, dann wäre alles super. Wobei ich sagen muss, dass viele Apps gar nicht mehr auf diesen kleinen Bildschirm ausgelegt sind.
Benutzt den Einkaufszettel. was mir in der Größe aufgefallen ist, ist, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt. Sich dann vor, auch schon wieder 1,5 Jahre her ungefähr, habe ich mir das iPhone 7 gekauft. Das alte war kaputt, du willst ein neues haben. Und ich habe mich sehr schnell an die Größe gewöhnt. Und wenn ich jetzt heutzutage das 5S in die Hand nehme, das ist dann so klein. Das ist so,
ja,
so
es war, süß. Ich kann mich noch erinnern, als ich ausgepackt habe, der Schritt zurück. Die ersten 2 Wochen war ein bisschen Umgewöhnungsphase.
Aber du gewöhnst dich halt auch wieder zurück, oder halt
an die Größe. Aber jetzt, wie gesagt, ist mir der Technologieunterschied einfach zu stark. Ne? Mit dem, ich merke es auch an den Bildern. Für mich ist das Thema Fotos gerade so ein bisschen interessant geworden. So Instagram und so. Und ich merke, dass die Kamera von dem iPhone X, die ist ja der Hammer, ja, verglichen mit dem, was ich hier habe.
Ja.
Und das ist halt,
Folge ich dir auf Instagram?
Ja.
Folge ich dir auf Instagram?
Weiß ich nicht. Nee, ich nicht. Raketenstaub heißt es dann.
Ich glaube, ich folge dir.
Ja, das ist das nächste Medium, was ich in meinen Blog holen will für dieses Jahr. Ein Fotostream. Fotos? Ja, ein Fotostream.
Okay.
Da werde ich aber keinen Client bauen, wo mir das automatisch aus Instagram lädt.
Du wirst das direkt irgendwie in
WordPress kippen. Genau, ich mache da einen neuen Custom Post Type in WordPress auf und pflege das dann da direkt. Weil.
Kannst du das dann auch über die App benutzen, diese Custom Post Types?
Nee, das geht leider noch nicht. Okay. Du meinst die WordPress-App?
Genau.
Nee, das ärgert mich auch schon länger. Die kann nur die Standard-Posts.
Die ist Open Source, gell?
Ja, eigentlich, ich glaube schon, ja. Wobei wir in Deutschland ja mittlerweile ganz schön zurückfallen, was da die Smartphone-Usage betrifft, gerade im Zahlungsbereich. Also es ist immer noch ein Drama, das Zahlen.
Ja.
Außer EC. Oder EC heißt es ja gar nicht mehr. Girocard.
Ja. Also ich fände es halt auch cool, wenn ich im Handy einfach
so. Richtig. Die Banken haben einfach Angst. Und die kriegen ihr eigenes System nicht auf die Strecke und deswegen fallen wir zurück, weil große Player wie Apple ihr Zahlungssystem nicht einbringen können.
Ja.
Die Banken bringen ihr eigenes System nicht auf den Weg und andere Länder sind schon dreimal weiter.
Ich habe irgendwo, es war glaube ich ein Zeitartikel, den ich gelesen habe, wo sie beschreiben, wie du mit einer englischen Prepaid-Kreditkarte in Deutschland Apple Pay nutzen kannst, weil die Infrastruktur ist wohl großflächig schon vorhanden. Es gibt halt häufig schon so Terminals, wo du einfach Contactless Pay oder halt auch mit dem iPhone zahlen kannst. Und ich freue mich auch so ein bisschen darauf. Es ist so.
Ja, aber ich habe da, also wenn die jetzt das nicht bald auf die Strecke bringen, das nervt mich richtig.
Die Befürchtung, die ich dabei eher habe, ist, dass Geld ausgeben so einfach wird, so.
Ah, da habe ich nicht so das Problem. Ich wenn mich da so ein Batman-Comic anlacht, dann zahle ich das auch Barte.
Okay. Gut.
Sag mal, vorhin hast du RSS genannt in einem anderen Kontext. Das ist ja auch schon ein größeres Thema bei dir, gell? Du beschäftigst dich, hast dich schon öfter mit dem Thema RSS beschäftigt, ne?
So ein paar Mal kam das mittlerweile hoch, ja.
Das ist einer der wenigen RSS-Leser noch. Also ich nutze auch RSS.
Ich sehe das so ein bisschen so wie meine persönliche Zeitung, die ich mir zusammensuchen kann. Und ich habe vor ein paar Monaten mein ganzes RSS-Setup geändert, also mit die Clients, mit denen ich die ganzen Sachen lese. Und ich merke das jetzt noch, das ist wesentlich angenehmer geworden.
Ja, also ich frage mich ja, wie das die Leute machen ohne.
Ich weiß es nicht.
Weil also für mich ist der Grund einfach, ich habe keine Zeit, jeden Tag 10 Blogs anzusurfen und zu gucken, ob es da was Neues gibt.
Das ist also... Wenn ich mir so überlege, wie möchte ich meinen Blog selber lesen, dann ist das entweder per Smartphone irgendwie so unterwegs oder als RSS-Feed. Also das sind so, ich will das nicht irgendwie auf Facebook und Twitter oder sowas, ich will das so schmerzlos wie möglich lesen. Ja. Und deswegen versuche ich auch so ein bisschen mein RSS-Feed so voll zu publishen und alles da sauber zu haben.
Richtig, habe ich auch viel Energie reingesteckt bei mir.
Ich finde das auch einfach wichtig, weil es ist einfach so ein Vertriebskanal, also so ein Verbreitungskanal, auch wenn das nicht viele Leute nutzen, was ich schade finde. Die Leute nutzen halt Facebook und sowas. Es ist so mächtig und gleichzeitig so elegant und simpel.
Ja, also ich habe auch viel Energie reingesteckt bei mir in dem Blog, dass der Feed anständig ist. Der tut auch nur richtige Sachen auswerfen. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja auch so Zitat-Posts bei WordPress, ne? So Quotes.
Ja.
Und ich nutze die manchmal oder so Bilder-Posts. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich nicht in den Feed reinstreuen will. Weil ich finde, wegen so einem kleinen Content braucht niemand zu mir auf den Blog zu kommen.
Ja.
Ja, die sortiere ich dann aus. Die kommen nicht in den Feed rein, aber ansonsten geht jedes Format richtig in den Feed.
Du hast eben gesagt, dass du keine Zeit und keine Lust hast, 10 Blogs am Tag abzugrasen.
Ja.
Ich habe deinen Blog noch nie so einfach aus Jux und Tollerei aufgerufen, sondern ich rufe den immer nur dann auf, wenn ich merke, dass ich in dem Feed-Beitrag nicht den kompletten Artikel lesen kann. Dann drücke ich halt auf dieses Weiterlesen was da steht und dann geht der Browser auf und ich kann es weiterlesen.
Also ich habe meinen Feedreader, ich nutze ja Feedly, ne? Mhm. Weil ich bin zwar nicht so super zufrieden mit dem, weil der irgendwie auch jetzt so bunt geworden ist, aber er ist halt schön cloud-mäßig, weißt du, kannst du von jedem Endgerät, genau. Und ich habe mir den so konfiguriert, dass ich krieg dann immer so diesen Teaser-Text und wenn ich draufgehe, springe ich immer auf den Blog.
Dann direkt.
Richtig, damit der Blogger noch sein Visit kriegt und damit ich sehe. Und weil das Layout des Blogs ja auch zum Leseerlebnis gehört. Ich wollte zum Beispiel deinen Blog nicht nur in dem Feedly-Layout lesen, sondern die Form gehört ja dazu. Das ist bei deinem Blog extrem und bei meinem ja auch, weil sich unsere Blogs sehr stark von der Masse abheben durch ihre Schlichtheit. Wenn du jetzt einen Blog hast, der im Standard-WordPress-Outfit ist, da ist es jetzt nicht so.
Ganz viel bunt und sowas drin und so.
Ja, also es kommt immer drauf.
Ich denke mir, also das ist auch ein Grund, warum ich meinen kompletten Feed oder meine kompletten Artikel in den Feed lasse, weil ich denke, im Zweifel oder das, was ich lesen will, ist der Inhalt von irgendeinem Blog. Also dieses, dass das Äußere zu dem Leseerlebnis dazugehört, das war mir noch nie so wirklich bewusst. Und das sage ich jetzt, obwohl ich vor ein paar Wochen mein ganzes Design auf einen neuen Stand gebracht habe. Das war aber eher so, ich mache das selber, weil ich selber möchte, dass es gut aussieht und nicht, weil es irgendwas bringt.
Ja.
Aber es ist...
Ja doch, das ist jetzt, das weiß ist ich aber gar nicht, wie mein Feed eingestellt ist, ob der den ganzen Text drin hat, ich glaube nicht, gell? Nee,
ist irgendwie so einen kurzen Absatz und dann geht es um so ein Weiterlesen.
Wobei ich das ja für den User nicht unbedingt vorschreiben will, also ich hätte auch kein Problem, meinen ganzen Inhalt reinzukippen, das Problem ist nur, kann der Feed damit umgehen, mit so langen Texten und...
Ich gehe davon
Enclosures aus. Und
du musst es im Zweifel probieren. Ich weiß es nicht. Ich
muss mal ausprobieren. Eieiei. Oh. Sag mal, wie geht denn das mit deinem AfD-Thema weiter? Da wollte ich noch mit dir drüber sprechen.
Da ist in 2 Tagen der Prozess. Also ich darf dann nach Köln fahren.
Was ist denn da nochmal die ganze Storyline? Aber du hast doch dieses Wir sind AfD-Projekt.
Genau. Also die ganze Storyline. Ich will jetzt nichts verraten, woraus man mir einen Strick drehen kann.
Ja, verstehe ich.
Pflegst
du die noch?
Gelegentlich. Also ja. Ich habe da schon mal mehr Zeit reingesteckt. So, die grobe Story ist, 2015 im Oktober, November, bevor ich nach Berlin gegangen bin, waren ein guter Freund und ich in Heidelberg auf dem AfD-Stammtisch. Ja. Und da hat die AfD hatten sich so ein Konzept überlegt, das war kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ja. So, wie kann man dann so den AfD-Politiker als Mensch erscheinen lassen, dass man ihn nicht so unnahbar und nicht so als rassistisches Arschloch darstellt, sondern so als den netten Nachbar von nebenan. Und die hatten sich eben Wir sind AfD für dieses Projekt überlegt als Namen. Die Domain war aber noch frei. An dem Abend haben wir uns die Domain, habe ich mir die Domain dann gekauft.
Du musst ja sagen, das ist ja schon ein bisschen frech, ne? So ganz lieb ist das ja nicht.
Ja. Ja, kann ich nichts zu sagen. Meine Anwältin würde mir wahrscheinlich den Kopf abreißen. Nee, also es ist halt, es ist nicht nett in dem Sinne. Aber ich finde, ich muss zu so einer Partei auch nicht mehr nett als unbedingt nötig sein.
Ja.
Und wir haben uns dann diese Domain gesichert. Dann 3-4 Monate ist nichts passiert, dann war so kurz vor der Landtagswahl war so, was machen wir denn jetzt? Irgendwas so, wir könnten ja die Idee von denen aufgreifen, so die Leute, die sich zur Wahl haben aufstellen lassen, in einem bestimmten Licht erscheinen lassen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben prägnante Zitate rausgesucht von AfD-Politikerinnen und Politikern, alles mit Quellen versehen und einfach nur diese Zitate in einem möglichst einfachen ist auch eine statische Webseite, einfach hochzuladen. Und dann gab es am Anfang so einen Peak, da haben so, ich weiß nicht, 140, 160.000 Leute waren auf dieser Seite. Das war echt beeindruckend. So. Da hatte ich auch eine Piwik-Installation drauflaufen, einfach mal um zu gucken, was für eine Reichweite hat das denn. Bento hat darüber geschrieben.
Ja, das ging teilweise richtig in die Medien, ich kann mich noch erinnern.
Ja. Die AfD hat angeblich davon überhaupt nichts mitbekommen. Dazu dann gleich noch was. Und dann ist es, also nach diesem kurzen Peak, ist es dann relativ schnell wieder abgeflaut.
Ja.
Es kamen zwar immer neue Zitate rein, und dann im April 2017 war ich beruflich in Dresden, bin dann zurückgefahren. Ja. Ich schlafe auf dieser Strecke immer ein, ist auch kein Internetempfang, es ist furchtbar langweilig, es geht geradeaus. Und, so. Und dann bin ich aufgewacht und meine E-Mails gecheckt und gesehen, ohne Abmahnung. Und dann dachte ich mir ist das so wieder so ein Phishing-Ding, so ein Spam?
Ja.
Aber es war tatsächlich eine Abmahnung, dass ich gegen das Namensrecht der AfD, der Partei, verstoße, weil ich durch die Domain so suggeriere, dass diese Webseite eine Webseite der AfD ist.
Mhm.
Und habe ich getwittert, vielleicht mal jemand, einen Anwalt, der mehr Ahnung hat als ich, über diese Abmahnung drüber gucken.
Ja.
Weil es geht, der geht in echt so ein Muffen. Also
verstehe ich. Also ich kann das voll nachvollziehen.
Dämmerig in der Bahn und denkst du so, fuck, da kriegst du eine Abmahnung. Das war dann, ich glaube, 1.400 Euro wollten sie haben.
Ja.
Haben dann auch bei der DENIC, bei dieser Registrierungsstelle für DE-Domains angerufen und ein Sperrvermerk setzen lassen, dass ich die Adresse nicht ändern kann, dass ich die Domain nicht weitergeben kann. Also sie verstehen schon was von ihrem Handwerk. Und dann, es eilte auch ganz dringend, also ich sollte sofort die Domain freigeben. Habe ich Anwälte gefunden, die haben den gegnerischen Anwälten dann geschrieben. Und dann eilte es auf einmal doch nicht mehr so sehr. Und jetzt zieht sich das halt schon 8 Monate.
Jetzt ist nächste Woche da.
Jetzt habe ich nächste
Vorverhandlung Woche. Oder Prozessauftakt oder wie gestaltet sich
das? Also so wie ich das verstanden habe, ist erst so ein Gütetermin. Also wir setzen uns irgendwie alle mal zusammen mit einem Richter oder einer Richterin und meine Anwältin, ich und die anderen.
Ja.
Und dann reden wir irgendwie darüber und entweder gibt es noch, wenn dieser Gütetermin scheitert, gibt es die erste mündliche Verhandlung. Mhm. Wenn es schief geht, bin ich domainlos und muss irgendwie 6.000 Euro ja. zusammenkratzen. Ich weiß nicht, ich vermute, dass man sowas auch per Crowdfunding zusammenbekommt. Ja. Und wenn es gut läuft, dann habe ich die Domain halt und ja. die gegnerische Seite, sprich die AfD, hat ein paar Anwaltskosten zu tragen.
Ja.
Aber es ist schon...
Ja, es sind einfach, ja, es sind schon, braucht man nicht unbedingt.
Diese, also gerade am Anfang, als dieser Peak mit der Aufmerksamkeit war, sind die Leute dann halt, oder haben die Leute, die mit dieser Webseite nicht so einverstanden waren, die haben auch beim Arbeitgeber angerufen und gemeint, war, so jemanden kann man doch nicht beschäftigen.
Ehrlich?
Ja. Ich saß da im Büro, ich war noch in der Probezeit und dann habe ich so eine Mail bekommen von der Konzernkommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit. Hat mein Chef hat mich direkt auf dem Gang angesprochen, du Nathan, wir müssen mal reden. Das ist wohl relativ hoch eskaliert bis in irgendwelche Vorstände rein von der Telekom.
Ey, das geht ja gar nicht. Das ist ja der Hammer.
Und die meinten zwar auch alle, wir dürfen da nichts zu sagen. Wir müssen uns neutral verhalten. Aber so diese Solidarität von den Leuten, die dir dann sagen, komm, finde ich gut, dass du das machst. Wenn es irgendwie schief geht, wie können wir dir helfen? Brauchst du Geld? Diese Welle der Solidarität ist echt beeindruckend gewesen. Das stärkt einem auch unglaublich den Rücken, dass man sagt, so, ich gebe die Domain jetzt nicht ab, wir klären das erstmal bitte vor Gericht. Wir streiten uns da jetzt richtig dumm drum. Und ich war so richtig dann streitlustig hinterher.
Also AfD ist so ein Thema, wo du dich sowieso gerne dran abarbeitest, ne?
Ja, ich finde es, also es ist so, sie gehen halt nicht von alleine wieder weg und du wirst auch so ihre Gesinnung nicht einfach wieder ausradieren können.
Nee, die gehen nimmer weg, sag ich. Aber letztendlich willst du die Leute ja wieder einfangen.
Ja, aber du fängst sie nicht ein, indem du ihnen nach dem Mund redest, indem du das tust, was du möchtest.
Nee, das will ich ja auch nicht.
Sondern,
aber du fängst auch nicht ein durch Frontenverhärtung.
Ja.
Wobei ich denke, dass wir gerade in so ein rechtes Zeitalter steuern und das eh alles verloren, Liebesmüh ist. Ja. Ist irgendwie gerade so,
ein
Raum für rechtes Wachstum. Ja? Die Leute wollen irgendwie nicht mehr progressiv denken. Die wollen irgendwie, die fallen irgendwie global gerade.
Aber woher kommt das? Was bringt jemanden dazu?
Weiß ich nicht. Für mich ist das alles ein übergeordneter Entfremdungsprozess, der schon seit Jahren irgendwie am Wachsen ist.
Da habe ich für dieses Jahr noch gar kein Ticket für die Republika.
Ich habe schon eins.
Ja.
Aber ich habe auch kein Early Bird mehr gekriegt. Ich habe mir noch im Terminkalender hier reingeschrieben, hier 15 Uhr,
Tickets.
Aber dann konnte ich im Geschäft halt gerade nicht, kam mir was dazwischen, wollte es abends kaufen, zack, waren sie wieder weg.
Also ich versuche niemanden konkret zur Sau zu machen, sondern sag ich auch mal, es tut mir echt leid.
Ich finde das wahnsinnig interessant, wie da die ganzen Großfirmen sich da selber im Weg stehen. Ich habe noch nie gehört, von irgendeinem Leuten, ich finde das geil mit der Hotline. Es ist durch die Bank, jeden, den du fragst, auch die Mitarbeiter der Unternehmen, die haben ja auch Hotlines. Ja. Oh, Hotline-Drama. Es kommt niemand auf die Idee, mal an das Thema zu gehen. Und das wieder abzuschaffen mit ihren ganzen Levels und Call-Annahme und Ticketnummer und.
Aber das sind so diese ganzen Sachen, die dir in so einem Moment, wo du deinen ganzen Frust und deinen ganzen Ärger auf Twitter.
Ich denke,
Restaurants
raus. Was macht er denn jetzt wieder, ey? Da geht er wieder ab wie ein...
Ja, da kommt dann so ein Tunnel.
HB-Menschen so. Und sein ganzer Weltverbesserungsgene, die sind irgendwie alle gerade temporär ausgeschaltet.
Ja, da entlädt sich dann halt einfach so viel. Ja. Das ist furchtbar. Ich mach das selber auch nicht.